Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern dringen immer mehr Ministerpräsidenten auf einen verlängerten Lockdown, und zwar bis Ende Januar. Sie verweisen dabei auf die weiterhin hohe Zahl von Neuinfektionen. Nach Medienberichten hatten die Länder sich schon gestern darauf verständigt, die Einschränkungen über den 10. Januar hinaus aufrechtzuerhalten. Unklar ist aber noch die Dauer und auch, wie mit Kitas und Schulen verfahren werden soll.
Bleibt um Himmels Willen zu Hause. Das blieb im sauerländischen Winterberg wieder ein frommer Wunsch. Obwohl zum Teil abgesperrt, tummelten sich auf den Pisten auch heute zahllose Wintersportler.
Betretungsverbot für die Pisten.
So viele, dass die Polizei eingriff und die Schneehungrigen zum Verlassen drängte. Das Winterwetter hat auch Berlin erreicht, aber nicht die Sorglosigkeit der Tagestouristen. Das Kanzleramt muss zusammen mit den Ländern festlegen, wie es weitergeht. Es herrscht Einigkeit, dass es Lockerungen nach dem 10. Januar erst einmal nicht geben kann. Einmal mehr aber erhöht Bayern den Druck, will dicht machen bis Ende Januar.
Die Zahlen sind nach wie vor zu hoch und wir können noch gar nicht abschätzen, wie das Risiko sich über Weihnachten, Silvester und vor allem auch durch viele Reiserückkehrer entwickelt. Deswegen wäre es verantwortungslos, jetzt wieder abzubrechen. Zu früh abzubrechen wäre ein großer Schaden. Deswegen glaube ich, macht es keinen Sinn. Wir sollten den Lockdown bis Ende Januar verlängern.
Wie lange und ob es exakt bei den bereits bestehenden Schließungen bleibt, ob nachjustiert werden muss, darüber soll am Dienstag beraten werden. Während vor allem Länderchefs mit niedrigen Inzidenzwerten auch über einen kürzeren Shutdown reden wollen, schafft das gebeutelte Thüringen Fakten auch für die Schulen.
Wir müssen dort handeln, wo wir am stärksten betroffen sind. Und das ist in diesem Fall Sachsen und Thüringen. Und wir werden bis zum 31. Januar unsere Schulen und Kindereinrichtungen genauso nach unten fahren, wie wir auch das öffentliche Leben weiter nach unten fahren werden. Wir werden sogar noch weiter einschränken.
Kitas zu, Grundschulen geschlossen, geteilter Unterricht für die höheren Klassen, darüber wird diskutiert. Die meisten Kultusminister wollen zumindest die Kleinen in der Schule unterrichten. Sie tagen morgen. Ich werbe auch weiterhin sehr dafür, bei der Entscheidung zu den Schulen nach dem Alter der Schülerinnen und Schüler zu differenzieren und Kitas und Grundschulen ab dem 11. Januar für den Präsenzbetrieb wieder zu öffnen. Gerade mit kleineren Kindern in der Grundschule ist digitaler Unterricht und digitales Lernen im Grunde nicht möglich. Zustimmung aus Niedersachsen.
Diejenigen, die in der ersten oder zweiten Klasse sind, die können mit dem Thema E-Schooling wahrscheinlich etwas weniger anfangen als diejenigen, die das hoffentlich in der Oberstufe schon ziemlich perfekt beherrschen.
Präsenzunterricht in den Schulen. Das Kanzleramt bleibt skeptisch. Morgen wollen sich Kanzlerin und Länderchefs noch einmal externen Rat einholen, sprechen mit Wissenschaftlern auch über die Ansteckungsgefahr an Schulen. Am Dienstag dann sollen die Bürger wissen, wie es für sie weitergeht.
Nach den Wahlen in den USA ist heute erstmals der neue Kongress zusammengetreten. Senat und Repräsentantenhaus kamen zu ihren konstituierenden Sitzungen zusammen. Im November waren neben dem US-Präsidenten auch die Mitglieder des Repräsentantenhauses neu bestimmt worden, sowie etwa ein Drittel des Senats. Am Mittwoch kommen beide Kongresskammern zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen, um das Ergebnis der Präsidentenwahl und damit den Sieg Bidens zu zertifizieren.
1, 2, 3, lächeln. Einige der neuen Abgeordneten, wie dieser Sheriff aus Texas, bringen die ganze Familie mit zur feierlichen Vereidigung. Die Mitglieder des neu zusammengestellten Kongresses stehen vor großen Aufgaben. Wir müssen Corona bekämpfen. Das ist unsere Nummer eins. Die Wirtschaft, Gesellschaft, das Gemeinwohl hängen daran. Zweitens müssen wir unsere internationalen Beziehungen verbessern. Trump hat unsere Allianzen zerstört. Deutschland ist eins der Schlüsselbündnisse, an dem wir arbeiten müssen. In beiden Kammern wird der Amtseid wegen Corona nur in Kleingruppen geleistet. Während im Repräsentantenhaus die Demokraten eine dünne Mehrheit halten konnten, ist der Ausgang im Senat noch offen. Erst eine Stichwahl am Dienstag in Georgia wird entscheiden, welche Partei den Senat dominiert und damit die Frage, ob Reformvorhaben gemeinsam durchgesetzt oder blockiert werden. Wir berufen heute den neuen Senat ein, wie schon seine 116 Vorläufer, mit vielen Meinungsverschiedenheiten und politischen Differenzen. Aber alle schwören den gleichen Eid, dieselbe Verfassung zu verteidigen. Nächste Woche wird eine erste Kraftprobe im Kongress erwartet. Bei der Zertifizierung des Wahlergebnisses wollen Trump-Unterstützer erneut Bidens Sieg in Frage stellen.
In 17 Tagen ist Amtsübergabe und Präsident Trump muss das Weiße Haus verlassen. Trotzdem hat er immer noch erstaunlichen Einfluss im neuen Kongress. Von 211 republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus wollen mehr als die Hälfte Einspruch gegen Bidens Wahlsieg erheben. Auch 12 republikanische Senatoren kündigen Widerstand an. Bidens Amtsantritt wird das nicht verhindern, aber seinen Plan, das Land zu einen, deutlich schwerer machen.
Im westafrikanischen Niger haben Bewaffnete in 2 Dörfern zahlreiche Menschen getötet und verletzt. Die Angaben schwanken zwischen 70 bis 100 Todesopfern. Der Angriff ereignete sich wenige Tage nach den Präsidentenwahlen. Der Innenminister Nigers machte Dschihadisten für den Anschlag im Grenzgebiet zum Nachbarland Mali verantwortlich. Auf der anderen Seite der Grenze in Mali kamen bei einem weiteren Anschlag 2 französische Soldaten durch einen Sprengsatz ums Leben.
In der irakischen Hauptstadt Bagdad haben Zehntausende gegen die Tötung des iranischen Top-Generals Soleimani vor einem Jahr protestiert. Sie forderten den Abzug des US-Militärs aus dem Irak. Zu der Gedenkveranstaltung hatten vom Iran unterstützte schiitische Kampfgruppen aufgerufen. Soleimani und der irakische Milizenführer Muhandis waren im vergangenen Jahr in der Nähe des Bagdader Flughafens bei einem US-Drohnenangriff getötet worden.
Nach dem schweren Erdrutsch in Norwegen haben Rettungskräfte heute 3 weitere Todesopfer entdeckt. Damit stieg die Zahl der Toten auf 7. Mehrere Menschen werden noch vermisst. Bei dem Erdrutsch rund 40 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Oslo in dem Ort Ask waren am Mittwochmorgen ein Hügel abgesackt und 9 Häuser eingestürzt.
Auch am 5. Tag versuchen Rettungskräfte in den Trümmern Überlebende zu finden. Dabei ist es für sie immer noch schwierig, überhaupt zur Unglücksstelle zu gelangen. Über Tage hatte Regen den Boden aufgeweicht, weitere Abbrüche drohten. Die Suche konnte zunächst nur aus der Luft erfolgen. Erst seit Freitag sind auch am Boden Spezialkräfte mit Suchhunden unterwegs. Wir werden die ganze Nacht weitersuchen. Es sind immer noch 4 Menschen vermisst. Am Vormittag kommt Norwegens König Harald zur Unglücksstelle. Gemeinsam mit seiner Frau Sonja trifft er Retter und Überlebende. Wir haben einen bewegenden Tag hinter uns. Die Rettungskräfte haben uns einen Überblick verschafft über das, was hier passiert ist und wie den Menschen geholfen wird, die dieses Unglück überlebt haben. Es ist schwer, das in Worte zu fassen. Es ist völlig schrecklich. Am frühen Mittwochmorgen rutschte in Ask, nordöstlich von Oslo, die Erde. Ein Gebiet von insgesamt 280.000 Quadratmetern stürzte ab. 9 Häuser wurden dabei mitgerissen. Das Wohngebiet stand auf besonders tonhaltigem Boden, der bei starker Feuchtigkeit schnell instabil werden kann. Rund 1.000 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Wir werden uns weiter an die Hoffnung der Retter klammern, dass es immer noch möglich ist, Überlebende zu finden. Aber das ist natürlich schmerzhaft für alle Angehörigen und Betroffenen.
Men for alle de som nå berørt av situasjonen.
Die genaue Ursache für den Erdrutsch bleibt unklar. Die Polizei hat am Wochenende eine Liste der Vermissten veröffentlicht. Unter ihnen auch 2 Kinder im Alter von 2 und 13 Jahren.
Vorausgegangen war langer politischer Streit. Zum Jahreswechsel ist das Gesetz zur Grundrente in Kraft getreten. Etwa 1,3 Millionen Menschen sollen davon profitieren, vor allem Frauen, die in weniger gut bezahlten Berufen gearbeitet haben. Ihnen soll der Gang zum Sozialamt erspart werden. Der Zuschlag wird rückwirkend ausgezahlt, da Ansprüche darauf erst noch von der Rentenversicherung geprüft werden müssen.
Die Grundrente als einen Zuschlag erhält nicht jeder, der eine unterdurchschnittliche Rente bezieht. Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein. So hat überhaupt einen Anspruch, wer mindestens 33 Pflichtbeitragsjahre gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat. Die volle Leistung von 404,86 Euro ist erst nach 35 Beitragsjahren möglich.
Und für all die Menschen ist es gut, aber was wir eben kritisieren, dass zum Beispiel Zeiten der Erwerbsminderungsrente und der Arbeitslosigkeit nicht angerechnet werden. Gut ist hingegen, dass Zeiten der Kindererziehung natürlich angerechnet werden.
Auf die 33 oder 35 Beitragsjahre zu kommen, stellt für viele die größte Hürde zur zur Grundrente dar. Auch dürfen Rentenbezieher nur zwischen 30% und 80% des Durchschnittseinkommens verdient haben. Im Alter liegt die Einkommensgrenze für den vollen Zuschuss bei 1.250 und für Paare bei 1.950 Euro monatlich. Wer mehr bekommt, hat nur Anspruch auf einen geringeren Zuschlag. Im Durchschnitt könnte die Grundrente 75 Euro betragen, so die Rentenversicherer. Die durchforsten jetzt ihre Akten nach Anspruchsberechtigten und prüfen auch deren Einkommen.
Das verlangsamt den Vorgang. Das führt dazu, dass die Rentenversicherung quasi wie ein Finanzamt, wie ein Sozialamt nochmal Einkommen überprüfen muss.
So ist mit ersten Grundrentenbescheiden erst Mitte 2021 zu rechnen. Ab Januar bestehende Ansprüche sollen nachgezahlt werden.
Enttäuschung für die deutschen Skispringer. Beim dritten Wettkampf der Vierschanzentournee reichte es für Karl Geiger nur zu Platz 16. Markus Eisenbichler wurde als bestplatzierter Deutscher Sechster. Den Tagessieg in Innsbruck sicherte sich der Pole Kamil Stoch. Damit übernahm Stoch auch die Führung in der Gesamtwertung. Karl Geiger rutschte auf den vierten Rang ab.
Der Frust riesig bei Karl Geiger und bei Markus Eisenbichler. Wieder zerplatzten in Innsbruck fast alle Hoffnungen der deutschen Skispringer auf den ersten Tournee-Gesamtsieg seit fast 20 Jahren.
Es ist, wie es ist, der Tag ist um. Im Endeffekt, das Ding ist so gut wie durch und es ist einfach frustrierend.
Nach einem verpatzten ersten Durchgang gelang Geiger im zweiten Versuch zwar noch Schadensbegrenzung, trotzdem nur Rang 16. Schon im Vorjahr hatte Geiger in Innsbruck die Tournee verloren.
Warum nicht gleich?
Warum nicht gleich?
Vielleicht war ein bisschen Stress mit dabei. Gut, der Karl ist auch nur ein Mensch. Er macht manchmal außergewöhnliche Dinge und manchmal funktioniert es eben nicht so gut.
Bester Deutscher in Innsbruck, Markus Eisenbichler. Ein sechster Platz, aber auch für ihn zu wenig, um Chancen auf den Gesamtsieg zu wahren. Zum Davonlaufen. Zum vierten Mal in den letzten 6 Jahren verlieren die Deutschen in Innsbruck die Tournee. Der große Gewinner, der Pole Kamil Stoch. Der zweimalige Tourneesieger nutzte die Schwäche der Konkurrenz, holte sich den Tagessieg und geht mit großem Vorsprung auf Geiger ins Finale von Bischofshofen. Auch der heute Drittplatzierte David Kubacki zog an Geiger vorbei. In der Tournee-Gesamtwertung liegt Geiger nur noch auf Rang 4.
In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München die Tabellenführung verteidigt. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick besiegte Mainz nach einem 0:2 Pausenrückstand noch mit 5:2. Zuvor hatte Dortmund mit 2:0 gegen Wolfsburg gewonnen.
Die Gäste aus Wolfsburg in der grünen Spielkleidung sehr stark in der Anfangsphase mit guten Möglichkeiten. Die beste hier von Yannick Gerhardt, abgefälscht noch von Mats Hummels. Im Lauf der ersten 45 Minuten wurde der BVB dann deutlich stärker. Vor allem Erling Haaland setzte bei seinem Comeback nach der Verletzungspause Offensivakzente, die aber Jadon Sancho nicht nutzen konnte. Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner sah ein gutes und unterhaltsames 0:0, aber seine Mannschaft geriet nach der Pause in Rückstand. Nach gut einer Stunde Manuel Akanji. Im Anschluss an eine Ecke von Sancho kam Akanji völlig frei zum Kopfball. In der Nachspielzeit nutzte Borussia Dortmund dann eine Konterchance gegen weit aufgerückte Wolfsburger. Jadon Sancho nach gut 7 Monaten mal wieder mit einem Bundesliga-Treffer und der BVB nach 3 Niederlagen in Folge im eigenen Stadion mal wieder mit einem Sieg. Das Heimspieldebüt von Dortmunds neuem Chefcoach Edin Terzic also geglückt. Auf Dortmund wartet am Samstag jetzt das Topspiel in Leipzig.
Die Tabelle nach dem 14. Spieltag: München führt vor Leipzig, Leverkusen und Dortmund. Auf den Europa-League-Plätzen Union Berlin und Wolfsburg. Augsburg auf Platz 10, dahinter Stuttgart und Hertha BSC. In der Abstiegszone Bielefeld, Mainz und Schlusslicht Schalke. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 4. Januar.
Das Tief mit Zentrum über Italien bestimmt unser Wetter nachhaltig. In der Nacht schneit es gebietsweise, im Flachland regnet es teilweise auch, an den Küsten nur einzelne Regen- oder Schneeregenschauer, im Süden nur ein paar Flocken. Vorsicht wegen Glätte. Auch am Tag schneit es gebietsweise, in den Niederungen teilweise auch Regen, im Süden bleibt es trocken, dort im Süden sowie ganz im Norden Auflockerungen. In der Nacht +3 bis -7 Grad, am Tag -1 Grad im Bergland, +5 Grad auf Rügen. Die Aussichten. Am Dienstag gebietsweise Schnee, in tiefen Lagen zum Teil auch Regen. Am Mittwoch vor allem im Norden und Osten Schnee, in den Niederungen Regen. Am Donnerstag im Süden ein paar Auflockerungen, oft ist es trocken, sonst Schnee oder Schneeregen.
Um 22.15 Uhr meldet sich Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Leben im Lockdown-Modus unterwegs im Corona-Hotspot Sachsen und allein gegen das Meer, der einsame Kampf bei der härtesten Segelregatta der Welt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.